SWR aktuell. Infodate am Mittag.
Mit Tanja Kohler, guten Tag. Und wieder erreichen uns neue schreckliche Nachrichten aus dem Iran. Wir hören von Schüssen auf die Demonstranten aus nächster Nähe ins Gesicht oder in den Hals. Dass das Regime in Teheran mit extremer Brutalität gegen die Bevölkerung vorgeht, das war bekannt. Aber offenbar ist es noch schlimmer als angenommen. Benjamin Weber mit Stimmen von Menschen im Iran.
Nach und nach dringen immer mehr Informationen nach draußen. Mittlerweile ist es manchen wieder möglich, aus dem Iran ins Ausland zu telefonieren. So berichten Augenzeugen der ARD, das brutale Vorgehen der Sicherheitskräfte sei schlimmer gewesen, als man im Ausland vielleicht noch denke. Hier nachgesprochen.
Meine Straße war voll von Menschen, 3 Tage lang. Sie haben zwar die Slogans gerufen, Tod dem Diktator und auch den Namen Reza Pahlavi, aber das war alles friedlich. Und trotzdem sind die Sicherheitskräfte mit massiver Gewalt gegen sie vorgegangen.
Das, was in den 3 Tagen übers Wochenende hier passiert ist, das ist ein Massaker. Ohne Beispiel, ohne Vergleich.
Sie haben ihnen aus nächster Nähe ins Gesicht geschossen, teilweise mit Schrotflinten. Ich alleine kenne 3 Leute, die getötet worden sind. Einer von ihnen ist erst 18 Jahre alt.
Mahmoud Reza Amiri Mogadam kennt solche Schilderungen und kann sie gegenüber der ARD bestätigen. Er arbeitet für die Menschenrechtsorganisation Iran Human Rights mit Sitz in Oslo. Seine Organisation hat 100 Todesopfer verifizieren können. Auch er glaubt, dass die Dunkelziffer um ein Vielfaches höher ist und noch steigen könnte.
Wie viele Demonstranten im Iran bereits getötet wurden, ist schwer zu sagen, vor allem wegen der Internetsperre, die immer noch gilt. Die Zahlen gehen von etwa 750 bis 2500. Heute will das Regime auch mit öffentlichen Hinrichtungen beginnen. Das alles scheint die Menschen im Iran natürlich stark zu beängstigen. Uwe Lüb, stimmt es, dass die Proteste deswegen auch abebben?
Es ist wirklich fraglich, wie viele Menschen sich jetzt überhaupt noch trauen. Wir bekommen immer noch Berichte über kleinere, einzelne Demonstrationen im Land. Viele sind es nicht mehr. Nun hat US-Präsident Trump ja auch dazu aufgerufen, die Leute sollen die Institutionen des Regimes besetzen im Iran. Es wird sich in den nächsten Tagen zeigen, ob diese Widerstands- und Protestbewegung tatsächlich nochmal zu neuem Leben erweckt.
Ein landwirtschaftlicher Hof, das ist oft ein Lebenswerk über Generationen hinweg. Allerdings ist es heute nicht mehr wie früher, dass Eltern, wenn sie ins Rentenalter kommen, den Hof einfach an die Kinder übergeben. 2/3 der landwirtschaftlichen Betriebe in Deutschland mit Besitzern über 55 Jahren finden keinen Nachfolger. In Berlin findet daher heute ein Fachtag statt mit dem Titel »Wer macht uns den Hof?« Theresa Lehr, Leiterin der Fachgruppe Jugend und Existenzgründung bei der Arbeitsgemeinschaft Bäuerliche Landwirtschaft, erklärte heute Morgen in SWR aktuell, warum der Generationswechsel in der Landwirtschaft so schwierig ist.
Ja, der demografische Wandel spielt eine große Rolle, wie in allen Branchen. Über 50% eben der Landwirtinnen sind über 55 Jahre alt. Hinzu kommt ein starker Strukturwandel, also die Auswirkungen des Klimawandels, der Luft von Biodiversität ist eben auf den Betrieben stark spürbar. Also immer weniger Betriebe bewirtschaften immer größere Flächen. Das führt zu einer sehr hohen Kapitalintensität bei der Übernahme. Für viele ist es natürlich ein ganz schwieriger Punkt auch. Es ist, wie schon gesagt, ihr Lebenswerk. Und diese emotionalen Bedingungen, die eben es braucht, dass Menschen auf den Hof kommen, sich da wohlfühlen und das auch übernehmen, weil die sind nicht zu verachten. Und für manche ist es dann tatsächlich auch einfacher zu sagen, dann lassen wir es eben ganz, bevor da jemand kommt und jetzt mal böse gesagt den Hof an die Wand fährt. Das passiert ja dann nicht so oft, aber das ist einfach ein Gefühl, weil die Alten da auch schwer abgeben können. Das muss man schon auch sehen.
Einen Bauernhof wirtschaftlich führen, das ist eine Herausforderung, der sich Landwirte stellen müssen. Für Bauern mit Weidetieren ist aber auch die Rückkehr der Wölfe ein großes Problem. Vor allem im Norden und Osten Deutschland ist der Wolf heimisch geworden. Für das Raubtier könnte es bald ungemütlich werden, denn die Jagd auf den Wolf soll erlaubt werden. Heute diskutiert der Bundestag darüber. Eva Huber, was ist denn bei dem neuen Jagdgesetz geplant?
Es soll bald deutlich leichter werden, dass Jäger in Deutschland Wölfe schießen. Die Bundesregierung will dafür eine Jagdzeit festlegen. Von Juli bis Oktober soll die gelten. Da sollen Wölfe gejagt werden können, aber nur in ganz bestimmten Gebieten. Nämlich da, wo schon viele Wölfe leben, wo also ihr Bestand nicht mehr gefährdet ist. Unabhängig von diesem Jagdzeitraum soll auch ein Abschuss in bestimmten Weidegebieten möglich sein, wo Schutzmaßnahmen wie Zäune als unzumutbar gelten. Das sind zum Beispiel Almwiesen und Deiche. Und außerdem sogenannte Problemwölfe, die ein auffälliges Verhalten zeigen, auch die sollen leichter getötet werden können. Wie das dann konkret vor Ort aussieht, da wird viel Verantwortung bei den einzelnen Bundesländern liegen, die dann zum Beispiel Jagdgebiete festlegen sollen.
Fokus Südwest.
Der deutsche Weinanbau steckt in einer historischen Krise. Und das trifft natürlich besonders Rheinland-Pfalz, wo 70% der deutschen Weine produziert werden. Das ist Hauptthema bei den pfälzischen Weinbautagen, die gestern und heute in Neustadt stattfinden. Bei dem Fachtreffen sind viele Winzer und Winzerinnen aus der Pfalz vor Ort. Fast alle kämpfen mit hohen Betriebskosten, viele mit sinkenden Preisen oder weniger Nachfrage.
Das lässt sich nicht leugnen. Es ist so eine schwierige Zeit, es ist viel im Umbruch. Man muss, denke ich, einfach neue Wege eingehen.
Wir merken im Moment bei uns in Bad Dürkheim, dass so Rebsorten wie Dornfelder nicht mehr gewollt sind.
Wir haben jetzt schon unsere ersten Anlagen gerodet, auch Müller-Thurgau-Anlagen. Silvaner ist auch dabei, also 10% unserer Betriebsfläche sind wir jetzt in der Planung zu roden.
Das Einkaufsverhalten ändert sich. Momentan hört man ja nur noch alkoholfreie Getränke, alkoholfreier Wein. Und man ist jetzt wirklich auf dem Weg, dass man den Wein in ein sehr schlechtes Licht stellt.
Unter anderem durch mehr Werbung soll der Verkauf von Pfälzer Weinen angekurbelt werden. Prügel, Beleidigungen, Vergewaltigung oder Stalking. Die Gewalt gegen Frauen hat in den letzten Jahren zugenommen. In Hachenburg gibt es jetzt für Betroffene eine neue Anlaufstelle. Die Frauenberatung Westerwald unterstützt Frauen beispielsweise emotional, wenn eine Trennung ansteht oder vermittelt den Kontakt zu einer Anwältin. Beraten wird per Messenger-Dienst, E-Mail oder persönlich. Die Hilfe sei ganz individuell. So eine Mitarbeiterin der Frauenberatung.
Meine Erfahrung ist, die meisten Frauen suchen sich zu spät Hilfe und ich freue mich über jede Frau, die dann kommt, wenn sie das erste Mal das Bauchgefühl hat, hier läuft was schief, die Scham muss die Seiten wechseln, also die Täter müssen sich schämen und an sich arbeiten und Frauen, die das abbekommen oder ertragen haben, sollten sich dafür nicht schämen müssen.
Sumira, die ihren Namen aus Sicherheitsgründen nicht nennen möchte. Sie berät in Hachenburg kostenlos Frauen, die von Gewalt betroffen sind. Es sind Giganten der Energiewende. Heute ist ein Transport von Rotorblättern im Kreis Reutlingen gestartet. Von Münsingen aus geht es da zum Windpark Gomerdingen. Dort sollen bis zum Sommer 5 neue Windenergieanlagen Strom erzeugen. SWR-Reporter Peter Binder.
Ein Spezialfahrzeug namens Bladelifter bringt die riesigen Bauteile von Münsingen etwa 10 Kilometer über die Schwäbische Alb zum Windpark Gomerdingen. Mit dem Bladelifter lassen sich die etwa 80 Meter langen Rotorblätter anheben und kippen. So meistert der Transport auch die engen Kurven und Steigungen auf der Alb. Straßensperrungen sind laut Herstellerfirma nicht nötig. Das zweite von den drei Bauteilen soll sich am Freitag auf den Weg machen.
Immer im Januar, also zu Beginn der Fastnachtskampagne, wird in Mainz das sogenannte Mainzer Jockelsche vergeben. Das ist ein Orden, den die Mainzer Kleppergarde Menschen widmet, die sich besonders für Kinder und Jugendliche engagieren. Und gestern Abend hat ZDF-Moderator Sven Voss diese Auszeichnung bekommen, weil er sich als Schirmherr für das Mainzer Ronald-McDonald-Haus einsetzt. Als der 49-Jährige gehört hat, dass er das Jockelsche bekommt, war er erstmal ratlos. Denn gekannt hat er den Orden bislang nicht.
0,0. Aber das macht auch das Besondere aus. Als ich gehört habe, du bekommst das Mainzer Jockelsche, habe ich gesagt, vielen Dank, aber was ist das? Und dann bin ich aber am nächsten Tag ins ZDF und da kamen ganz, ganz viele Kolleginnen und Kollegen auf mich zu und haben gesagt, hier, du bekommst das Mainzer Jockelsche, Riesenehre, Respekt und so weiter. Und dann habe ich mal nachgeguckt, worum es überhaupt geht und bin beeindruckt. Ich meine, seit 1983 wird dieser Orden verliehen an Menschen, die sich einsetzen für Kinder und jetzt bin ich einer davon und freue mich riesig.
Und sonst so?
Der kleine Feuerdrache Kokosnuss, der Flugangst hat, das Stachelschwein Mathilda und Fressdrache Oskar, der eigentlich Vegetarier ist, weil er an einer Fleischallergie leidet. Dieses Trio aus den Kinderbüchern von Ingo Siegmar ist schon seit Herbst 2024 im Historischen Museum in Speyer zu Gast. Die Ausstellung dort ist so erfolgreich, dass sie nun noch einmal bis Mai verlängert wird. Die kleinen Besucher werden dort mitgenommen auf die Dracheninsel und von dort geht es dann in ein verlassenes Museum, wo das Abenteuer von Kokosnuss Mathilda und Oskar beginnt. Gemeinsam erkunden sie die Steinzeit, reisen zu den Rittern und Piraten, bis sie im letzten Ausstellungsraum auf den Sarkophag eines Pharaos stoßen. Und wer sich immer schon mal gefragt hat, warum ein Feuerdrache Kokosnuss heißt, hier die Antwort. Das Drachenbaby war für seine Spezies bei der Geburt ungewöhnlich klein und die Eltern fanden, dass er irgendwie nach einer Kokosnuss aussah. Daher also der Name. Später wurde Kokosnuss dann groß und stark, bekam orangefarbenes Fell, blaue Flügel und kann gelbes Feuer speien.
SWR aktuell Infodate.
Auch für Ihren Sprachassistenten.
Morgens, mittags und abends.